Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Arzneimittelagentur sieht derzeit keine gesicherten Hinweise darauf, dass der Corona-Impfstoff von AstraZeneca das Auftreten von seltenen Blutgerinnseln im Gehirn bewirkt. Das teilte die EMA heute als Zwischenstand in Amsterdam mit. Eine abschließende Einschätzung will sie bis Donnerstag vorlegen. Mehrere europäische Staaten, so auch Deutschland, haben den Einsatz des Vakzins vorsorglich ausgesetzt. Ein Rückschlag für die Impfkampagnen.
Die Europäische Arzneimittelagentur in Amsterdam. Hier soll die Frage beantwortet werden, wie hoch die Risiken des Impfstoffs von AstraZeneca wirklich sind. Eins aber stellt die Chefin bereits im Vorfeld klar. Wir sind immer noch fest davon überzeugt, dass die Vorteile von AstraZeneca bei der Bekämpfung der lebensgefährlichen Covid-19-Erkrankung die Risiken der Nebenwirkungen bei weitem aufwiegen. Belege für einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Auftreten von Blutgerinnseln bei Patienten gebe es aktuell aber nicht. Eine Steilvorlage für die Opposition. Dann hätte man das Impfen auch nicht stoppen müssen, sagen die Grünen.
Mir ist und bleibt schleierhaft, wie Herr Spahn gestern zu seiner Entscheidung gekommen ist. Das sorgt für Verwirrung, das sorgt für Verunsicherung im ganzen Land. Dazu kommt die absolut mangelnde Kommunikation des Bundesgesundheitsministers.
Das Impfschema mit AstraZeneca ist unterbrochen. Tausende von Patienten können nicht geimpft werden. Unmut auch beim NRW-Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden.
Es ist eine besonders schlechte Nachricht, dass die Impfungen mit dem höchst wirkungsvollen Impfstoff von AstraZeneca auf Anraten des Paul-Ehrlich-Instituts vorsichtshalber ausgesetzt werden mussten. Das ist zweifellos ein Rückschlag für die deutsche Impfkampagne, den ich bedauere.
Das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für Impfstoffe zuständig ist, hatte wegen 7 Fällen von Hirnthrombosen bei insgesamt 1,6 Millionen Impfungen eine Impfpause für AstraZeneca empfohlen. Der bayerische Ministerpräsident verteidigt den Gesundheitsminister.
Wenn seine obersten Experten eine solche Empfehlung aussprechen, dann kann der Bundesgesundheitsminister das nicht anders machen. Aber wichtig ist, dass ein Impfgipfel, wenn er stattfindet, die Fragen AstraZeneca geklärt hat.
Eigentlich hätte morgen ein Impfgipfel stattfinden sollen. Er wurde wegen der AstraZeneca-Frage verschoben. Die FDP fordert die Konferenz sofort.
Deshalb wäre es wichtig, auf einem Impfgipfel über diese Entscheidung der Bundesregierung zu sprechen, mit dem Hersteller, mit Wissenschaftlern, mit dem Bereich der niedergelassenen Ärzte. Denn nicht zu impfen ist ebenfalls ein Risiko.
Die Bewertung der Europäischen Arzneimittelagentur wird bereits für Donnerstag erwartet. Danach soll dann der deutsche Impfgipfel stattfinden.
Und hier die Daten zum Infektionsgeschehen in Deutschland. 5.480 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. 1.228 mehr als vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit knapp 84 an. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 68 gelegen. In Tübingen dürfen die Menschen von heute an wieder Restaurants, Theater, Kinos und Geschäfte besuchen. Wer rein will, braucht einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest. An mehreren Orten in der Stadt können sich Interessierte testen lassen. Mit dem Modellversuch will Baden-Württemberg weitere Öffnungen in der Corona-Pandemie erforschen.
Schlange stehen für den Schnelltest. Nur mit einem aktuellen, negativen Ergebnis bekommt man in Tübingen ein Tagesticket. Damit kommt man rein in die Geschäfte und die dürfen wieder öffnen. Auch die Außengastronomie und die Kultureinrichtungen. Hier im Theater werden nach Monaten wieder Besucher sitzen.
Wir haben Livestreams gemacht, wir haben Streams gemacht, aber das ist kein richtiges Theater. Und jetzt haben wir endlich wieder vis-à-vis die Konvention. Man kommt zusammen, man sieht und wird gesehen und das ist wunderbar.
In der Stadt gibt es mehrere Teststationen. Es ist ein Versuch. Kann man mit dem Prinzip erst testen, dann shoppen oder ins Theater die Zahl wirklich unter Kontrolle halten?
Ich glaube, dass das Modell jetzt noch wichtiger ist, denn wenn das Impfen viel länger dauert und wir in die nächste Welle kommen, dann ist ja eigentlich klar, wir haben außer dem totalen Shutdown nichts mehr übrig. Und ich möchte das, wenn es irgend geht, vermeiden.
Alles soll mit Vorsicht geschehen, Begleitet wird das Modell vom Universitätsklinikum Tübingen. Gerechnet wird mit 10.000 Tests pro Tag.
Wir hoffen uns davon, dass wir sehr frühzeitig sehen, inwieweit sich etwas durch diese Öffnung der Geschäfte verändert in der wirklichen Inzidenz von Covid-19.
Noch ist es Hoffnung, dass wieder Leben in die Stadt kommt, betroffene Branchen eine Perspektive haben. Ob das Modell tatsächlich Vorbild sein kann, hängt an den Infektionszahlen.
Zur Situation nach dem AstraZeneca-Stopp bringt das Erste ein ARD-Extra gleich nach dieser Tagesschau. Antworten auf wichtige Fragen zu dem Thema finden Sie auch auf tagesschau.de. Die Corona-Pandemie hat in der Luftfahrtbranche deutliche Spuren hinterlassen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport verbucht für 2020 einen kräftigen Verlust und erwartet auch in diesem Jahr noch rote Zahlen. Vorstandschef Schulte sieht aber Licht am Ende des Tunnels. Er rechnet mit einer Erholung spätestens im Sommer. Fortschritte beim Impfen und Testen könnten das Reisen wieder ermöglichen.
Ein Blick in die Verkehrszentrale des Ferienfliegers Condor. Jeder Balken auf dem Bildschirm eingeplanter Flug in den Osterferien. Es geht wieder los. Hoffnung am größten Flughafen Deutschlands in Frankfurt. Noch aber sieht es so aus. Viele Flugzeuge am Boden und damit die gesamte Branche. 2019 nutzten rund 71 Millionen Passagiere den Frankfurter Flughafen. Im vergangenen Jahr waren es nur noch rund 19 Millionen. Das Terminal 2 mangels Passagieren seit einem Jahr geschlossen. Der Flughafen machte 2020 einen Verlust von rund 700 Millionen Euro.
So ein Verlust in einer Größenordnung, den wir sonst nie gesehen haben, der normalen macht der Frankfurter Flughafen ganz klar deutlichen Gewinn.
Für die Branche hängt nun vieles davon ab, wie schnell weltweit geimpft wird.
Zwar liegt die Hoffnung auf dem Sommer, dass wieder mehr gereist wird, aber viele Luftfahrtunternehmen und auch die Flughäfen, die sind alle noch auf staatliche Hilfe in diesem Jahr angewiesen.
Die Corona-Krise verändert die Luftfahrtbranche. Viele Fluggesellschaften wie die Lufthansa schrumpfen. Der Airbus A380 der Airline mit seinen rund 500 Sitzplätzen wird auch nach der Krise nicht mehr in die Luft gehen. 14 Maschinen, zu groß, zu teuer. Klar ist auch, Fluggesellschaften konkurrieren künftig stärker auf touristischen Routen. Jetzt schon zu beobachten bei Flügen über Ostern in Richtung Mallorca. Angebote sind zuletzt deutlich aufgestockt worden.
Deutschland hat sein Klimaziel 2020 doch noch erreicht, vor allem infolge der Corona-Pandemie. Es wurden 70 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase freigesetzt als im Vorjahr, wie aus Daten des Umweltbundesamtes hervorgeht. Im Vergleich zu 1990 ein Minus von fast 41%. Der Rückgang sei zu einem Großteil auf den Lockdown zurückzuführen, etwa durch weniger Reisen.
Kaum Bewegung auf der Straße, in der Luft. Der Rückgang an Mobilität in der Corona-Pandemie erzeigt sich auch an dieser abfallenden Kurve. Die Umweltministerin präsentiert sie heute sichtlich zufrieden. Ein Drittel des Rückgangs an Treibhausgasemissionen sei auf Corona zurückzuführen, aber auch strukturelle Veränderungen hätten dazu beigetragen.
Da zeigen die Zahlen ganz eindeutige Trends, die auch nach dem Ende der Pandemie fortwirken werden. Die größten Fortschritte gab es im Bereich der Energiewirtschaft. Hier sehen wir sehr deutlich die Effekte des Kohleausstieges.
Bei der Energiewirtschaft lag die Jahresemissionsmenge bei 221 Millionen Tonnen und damit deutlich unter dem Klimaziel für den Sektor. Auch der Industriesektor lag unter den erlaubten Jahresemissionen. Der Verkehr stieß 146 Millionen Tonnen aus, auch das ein Rückgang. Hier war der Corona-Effekt besonders bedeutend. Zu den relevanten Bereichen gehören auch Gebäude, Landwirtschaft und Abfall. Lediglich der Gebäudebereich hat das Klimaziel nicht erreicht. Laut Klimaschutzgesetz muss da nun nachgebessert werden.
Wenn Ziele verfehlt werden, dann müssen jetzt die jeweiligen Ressorts und die Ministerinnen und Minister innerhalb von 3 Monaten Maßnahmenpakete vorlegen, um die beschlossenen Ziele, die nicht erreicht wurden, dann auch tatsächlich zu erreichen.
Den Grünen reicht das nicht. Das Einhalten der Klimaziele liege nur an der Corona-Pandemie.
Das zu feiern ist absolut fatal. Es ist nicht das Ergebnis einer nachhaltigen Politik, die auch in Zukunft sinkende Emissionen hat.
Zudem seien die Klimaziele überholt. Deshalb fordern auch Umweltverbände, die Treibhausgasemissionen müssten viel stärker reduziert werden.
Viele Radfahrerinnen und Radfahrer hierzulande sind unzufrieden mit den Rahmenbedingungen in deutschen Städten. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hervor. Demnach gibt es bei Spaß, Sicherheitsgefühl oder der Zufriedenheit mit Radwegen im Schnitt die Note 4, also nur ein ausreichend. Immerhin, in einigen Großstädten habe sich in der Corona-Pandemie die Situation leicht verbessert.
Ein sogenannter Pop-up-Radweg. Provisorische Fahrstreifen wie diese sollen für mehr Platz und Sicherheit sorgen. Seit Beginn der Pandemie gibt es sie auf immer mehr Straßen Berlins. Hinzu kommen Begrenzungspoller und verkehrsberuhigte Zonen, die den Radverkehr in der Hauptstadt während der Pandemie unterstützen.
Es wird auf jeden Fall eine fahrradfreundliche Stadt, weil immer mehr Fahrradwege gemacht werden.
Erst temporär und dann hieß es, sie müssen wieder weg und jetzt dürfen sie aber bleiben. Und das ist auch ein großer Vorteil.
Die Pandemie hat laut ADFC für einen Fahrradboom gesorgt, aber fehlende oder zugeparkte Radwege seien vielerorts ein Problem, wie aus der Befragung des Fahrradclubs hervorgeht.
Was wir immer noch sehen, ist, dass vor allem das Sicherheitsgefühl und das barrierefreie und konfliktarme Fahren sehr schlecht bewertet wird. 80% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerten die Sicherheit als enorm wichtig, aber leider auch sehr schlecht, weil die Infrastruktur nicht da ist.
Der Bundesverkehrsminister räumt ein, etwa beim Abbiegeassistenten für Lkw müsse man noch vorankommen, verspricht aber Unterstützung.
Ich möchte kein Gegeneinander der Verkehrsmittel, sondern ein Miteinander und das möglich machen, was wir uns alle wünschen, nämlich dass Deutschland Fahrradland wird.
Einige Städte gelten schon länger als fahrradfreundlicher als andere. Bremen zum Beispiel sichert sich bei der ADFC-Befragung erneut Platz 1 in der Kategorie Großstadt, auch dank solcher Lösungen.
In den USA ist zum ersten Mal eine amerikanische Ureinwohnerin für einen Ministerposten bestätigt worden, die Demokratin Deb Haaland. Der Senat stimmte für die Nominierung der Abgeordneten aus New Mexico als Innenministerin. Die 60-Jährige gehört zum Pueblo-Stamm Laguna. Im Kabinett Biden wird sie unter anderem auch für fast 600 vom Bund anerkannte indigene Gemeinschaften zuständig sein, sowie für bundeseigene Landflächen.
Bundespräsident Steinmeier hat Israel die Solidarität Deutschlands zugesagt. Anlässlich des Staatsbesuchs von Israels Präsident Rivlin in Berlin sagte Steinmeier, die deutsch-israelische Freundschaft bedeute auch eine hohe Verantwortung. Rivlin appellierte an die Europäer, sich entschieden gegen die atomare Bewaffnung des Iran einzusetzen. Deutschland teile mit Israel das Ziel, eine nukleare Aufrüstung des Iran zu verhindern, so Steinmeier. Er lobte Israels Impfstrategie als beispielhaft auch für Deutschland.
Für die in Turbulenzen geratene Greensill Bank AG ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das Amtsgericht Bremen hat einem Antrag der Finanzaufsicht BaFin stattgegeben. Die Behörde hatte die Tochter der gleichnamigen britisch-australischen Finanzgruppe Anfang März für den Kundenverkehr geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar wegen Bilanzfälschung. Mehrere Kommunen und mindestens ein Bundesland haben bei der Bank Geld angelegt.
Israelische Archäologen haben bei Ausgrabungen in der judäischen Wüste südlich von Jerusalem rund 80 Fragmente einer biblischen Schrift gefunden. Die Überreste der Schriftrollen sollen etwa 1900 Jahre alt sein. Auf ihnen befinden sich griechische Zeilen aus der hebräischen Bibel Tanach. Die Wissenschaftler vermuten, dass Juden die Schriften während eines Aufstandes gegen die Römer in der Höhle versteckt hatten.
Der deutsche Biathlet Arndt Peiffer beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Nun sei jedoch der ideale Zeitpunkt zum Aufhören gekommen, teilte der 33-Jährige mit. Seit 2009 holte Peiffer zahlreiche WM-Medaillen und avancierte zu einem der besten deutschen Biathleten. Bei den Olympischen Spielen 2018 gewann er Gold im Sprintwettbewerb. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. März.
Nach wie vor strömt kühle, feuchte Luft zu uns. In der Nacht gibt es vor allem im Westen und Süden Niederschläge, an den Alpen als Schnee, sonst teils als Regen, teils als Schnee. Für den Alpenrand gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag überwiegen die Wolken, es fallen einige Schnee- oder Regenschauer. Im Norden ist es oft trocken, an den Küsten bis zu 9 Stunden Sonne. In der Nacht +4 bis -4 Grad, am Tag -1 Grad im Erzgebirge, im Norden bei Sonne bis 9 Grad plus. Am Donnerstag im Nordosten sowie im Süden zeitweise Sonne, sonst Niederschläge. In der Mitte und im Osten schneit es bis in mittlere Lagen. Am Freitag und Samstag sieht es Richtung Nordwesten am freundlichsten aus, während es ansonsten bei teilweise dichten Wolken noch einige Schnee- oder Regenschauer gibt.
Ingo Zamperoni hat um 22.35 Uhr diese Tagesthemen. Weiterimpfen mit AstraZeneca, warum die Briten keine Vorsichtsmaßnahmen treffen und mittendrin im Revier, wie das Ruhrgebiet junge Gründer anzieht.